Wir waren in Rehe, viele von uns, nicht alle. Wir hatten das schöne Thema Kultur der Ehre. Es kann sein, dass der eine oder andere vorher gedacht hat, meine Güte, Kultur der Ehre, was ist das für ein komisches Thema? Ich kann da gar nichts mit anfangen. Ist ja auch ein so ungewöhnlicher Ausdruck. Dann waren viele von uns auch verhindert durch Krankheit und aus anderen Gründen und waren nicht dabei. Aber es war eine super Zeit, die wir miteinander hatten. Und wir haben aber auch gemerkt, es ist nicht einfach ein Thema, was man so abhandeln kann, sondern es geht eigentlich um ein Thema, was auch eine Kultur, es geht um eine Kultur und eine Kulturveränderung. Und eine Kulturveränderung geschieht nicht einfach mal an einem Wochenende und mal durch 4 Vorträge oder so, sondern eine Kulturveränderung ist etwas, was tief in uns etwas verändern muss und was dann auch Früchte trägt. Und von daher möchte ich heute die Hauptgedanken von dem ersten Referat von Reinhard Rehberg am Freitagabend in eigenen Worten nochmal weitersagen. Für diejenigen, die dabei waren, es ist eine Wiederholung auf der einen Seite. Ich werde die Hauptgedanken von ihm weitersagen. Ich habe es mit meinen Ohren gehört. Ich habe es von meinen Notizen, die ich mir in Rehe gemacht habe, dann überlegt. Ich werde natürlich nicht alles sagen und ich werde auch mein eigenes hinzufügen und ergänzen. Und ich denke, es macht nichts, wenn ihr in Rehe wart, es nochmal zu hören, es nochmal anders zu hören, weil das, was Reinhard da gesagt hat, es muss tief in uns verwurzelt sein, sonst geschieht es nicht. Es nützt nichts, wenn wir es nur im Kopf haben. Es nützt nichts, wenn wir nur im Kopf etwas verstanden haben, sondern es muss tiefer rein in uns, damit es auch eine Veränderung bringt. Und für diejenigen, die eben nicht dabei sein konnten, erstens, es lohnt sich, im Internet sind schon die Vorträge, die anzuhören. Zweitens, die Merli hat gefilmt, ihr könnt es also auch wahrscheinlich als Video, wenn es was geworden ist, als Video sehen und es euch dann von ihr geben lassen. Und eben für diejenigen, die nicht dabei waren, ihr bekommt jetzt einen kleinen Einblick, was wir gehört haben. Worum geht es bei der sogenannten Kultur der Ehre? Es geht um unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zueinander und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und es geht bei all diesen drei Punkten um die Gegenwart Gottes. Es geht letztlich darum, wie wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben bewahren können. Sprichwörtlich, wie es geschehen kann, dass die Taube, die auf unserer Schulter sitzt, nicht wegfliegt. Woher kommt dieses Bild? Ich denke, ihr wisst das. Aus der Geschichte von der Taufe Jesu. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in der Gestalt der Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und etwas überschlagen, erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend. Jesus hat sich taufen lassen. Jesus war ja, als er hier auf der Erde war, wirklich ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler junger Mann. Er war nicht Halbgott, obwohl er von Gott gekommen war. Und er empfing bei seiner Taufe zum einen dieses Wort von seinem Vater im Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und er empfing den Heiligen Geist und als Zeichen dafür setzte sich eine Taube auf seine Schulter. Und dann ging er in der Kraft des Heiligen Geistes und erst ab da hat er Wunder getan. Ab da, und es hatte zu tun zum einen mit diesem, dass er jetzt sicher wusste, ich bin der Sohn Gottes und ich habe den Heiligen Geist auf mir und in mir. Diese Taube hat ihn nicht verlassen bis zum Kreuz, bis er am Kreuz hing und dann sagte oder schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das lag daran, weil er unser aller Sünde auf sich genommen hatte und die Gegenwart Gottes nicht mehr bei ihm sein konnte, wegen dieser Sünde. Die Sünde trennte ihn von Gott. Unsere Sünde trennte ihn von Gott. Aber bis dahin war er in diesem Bewusstsein, Sohn Gottes zu sein, und in dieser Kraft des Heiligen Geistes hat er gelebt. Ich habe mich mal gefragt, wie war das eigentlich? Es heißt ja in Philipper 2, Jesus entäußerte sich selbst und hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern wurde ein Mensch gleich wie wir. Und ich habe mich gefragt, hatte er denn, als er dann als Baby zur Welt kam, noch das Bewusstsein von Gott gekommen zu sein oder Sohn Gottes zu sein? Ich glaube nicht. Ein Baby hat kein Bewusstsein, wer es ist. Das kommt erst im Laufe der Zeit. Er hat wirklich alles hingegeben für uns, als er kam. Er hat wirklich alles hingegeben. Es war dann nichts mehr an Göttlichkeit. Und bei der Taufe sprach ihm Gott zu, du bist mein geliebter Sohn. Und erfüllte ihn mit seinem Heiligen Geist. Bei der Kultur der Ehre geht es darum, dieses zu ergreifen und die Kraft in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Es hat gewisse Voraussetzungen. Und es zu bewahren, was Gott uns geschenkt hat. Es geht darum, die Gegenwart Gottes, seinen Geist nicht zu verlieren. Positiv auch ausgedrückt sozusagen anzuziehen. Oft verlieren wir im Alltag ja wieder das, was wir mal geschenkt bekommen haben. Zum Beispiel bei einer Tagung. Das haben wahrscheinlich wir alle schon erlebt, dass wir bei einer Tagung sehr beschenkt worden sind, bei einer Konferenz und es im Laufe des Alltags wieder verloren haben. Manche sind darüber so frustriert, dass sie nicht mehr auf Tagungen fahren, weil sie sagen, wir verlieren es ja doch wieder. Auch bei Erweckungen ist das schon geschehen. Es gab Erweckungen, die haben wirklich in dem Moment, in diesen Jahren, wo Erweckung war, ganz viel verändert und auf einmal waren sie wieder weg. Und man hat fast nicht gemerkt, dass da mal eine Erweckung war in einem Landstrich. Es gibt aber auch Landstriche, wo Erweckung war und wo immer noch etwas ist von dieser Erweckung und wo Erweckung lebendig gehalten wurde. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Ein Grund besteht zum Beispiel darin, wenn eine Erweckung wieder verschwindet, dass keine Strukturen gelegt wurden, in dem die Menschen das leben konnten, was sie von Gott empfangen haben. Bei John Wesley war es so, John Wesley, daraus ist dann die Methodistenkirche geworden. John Wesley, da kamen Tausende zum Glauben. Und John Wesley hat in dieser Erweckung Strukturen gelegt, sowas Ähnliches wie Hauskreise. Er hat die Leute dann in Hauskreisen, also er nannte es damals anders, gesammelt, wo sie dieses neue Leben weiterleben konnten. Und das hat riesige Auswirkungen gehabt. Es war in England, wo John Wesley gelebt hat, hat sich die Gesellschaft verändert. Ich habe mal gehört, da gab es keine Kneipen mehr. Und da gab es alles Mögliche nicht mehr. Eine ganze Zeit und es wurde bewahrt. Diese Erweckung wurde gepflegt und bewahrt. Und es gab andere Erweckungen, die sind auf einmal wie das Wasser in einem Sandboden verschwunden, weil keine Strukturen gelegt wurden, in denen dieses Leben weitergelebt werden konnte. Ein anderer Grund ist der, und das ist der, den wir von Reinhard erfahren haben, die Kultur der Ehre. Die Kultur der Ehre hilft uns, die Gegenwart Gottes und das, was Gott uns geschenkt hat, zu bewahren und weiter zu pflegen. Worin besteht Kultur der Ehre? Sie besteht erstens darin, die Ehre von Gott zu uns anzunehmen. Das ist sozusagen das Fundament für alles Weitere. Sie besteht darin, dass wir Gott ehren und sozusagen die Ehre, die wir von ihm bekommen haben, zurückgeben. Sie besteht darin, dass wir einander ehren, dass wir ehren, was Gott in die einzelnen von uns hineingelegt hat, als Gaben und Berufungen, weil das ein Stück ist von Gott und wir darin auch Gott ehren, indem wir das ehren in einem anderen Menschen und indem wir unsere Mitmenschen ehren, auch die, von denen wir denken, dass sie es nicht wert sind. Ich meine, wir sind das alle nicht wert, aber eben wir denken ja manchmal, die sind es wert und die anderen nicht. Heute soll es um das Fundament gehen. Gott ehrt uns. Wir können andere Menschen und einander nur ehren und wertschätzen, und das ist wahrscheinlich ein Wort, was uns leichter fällt, wertschätzen als ehren, weil es so gebräuchlicher ist, wenn wir uns selbst, für uns selbst Ehre und Wertschätzung zulassen. Wenn wir für uns selbst Ehre und Wertschätzung zulassen. Und die bekommen wir zuerst von Gott. Eine krasse Geschichte von Wertschätzung ist die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Man kann sie unter ganz unterschiedlichen Aspekten lesen, aber es ist auch eine Wahnsinnsgeschichte von Wertschätzung. Man kann sie unter einem Aspekt lesen von Umkehr, von Beichte. Man kann sie unter dem Aspekt lesen von Vergebung, von Barmherzigkeit. Aber man kann sie auch unter dem Aspekt lesen, Gott ehrt seinen verlorenen Sohn. Der Sohn hat das ganze Hab und Gut seines Vaters, sein ganzes Erbe verprasst. Er hat sich Freunde gesucht, die man nur mit Geld bekommt. Und als er dann kein Geld mehr hatte, waren auch die Freunde weg. Er landete schließlich bei den Schweinen, hat bei den Schweinen gearbeitet und auf einem Bauernhof und hat letztlich dann sogar Schweinefutter gegessen. Schwein ist ja schon für uns ein Tier, was wir nicht unbedingt so kuscheln würden. Wenn man so Schweinehaltungen, ich finde das immer, das ist der ekelhafteste Geruch, den überhaupt gibt. Also Kuh stinkt besser, Pferd stinkt sehr schön. Aber Schwein, das ist, da halte ich mir die Nase zu. Aber das war nicht nur der Gestank, den der Sohn an sich hatte, als er kam, sondern bei Juden ist Schwein nochmal ein unreines Tier. Die essen noch nicht mal Schweine. Die fassen keine Schweine an. Und Schwein ist unrein. Und wenn jemand kommt, der ein Schwein angefasst hat, der darf mich nicht anfassen als Jude. Weil dann werde ich ja auch unrein und dann brauche ich ein paar Tage und irgendwelche Reinigungszeremonien, um wieder rein zu werden. Und dieser Sohn kommt direkt von den Schweinen. Was tut der Vater? Er rennt ihm entgegen, was auch eines orientalischen Patriarchens überhaupt nicht angemessen und würdig ist, und nimmt ihn in den Arm. Nimmt diesen Sohn in den Arm und sagt ihm nicht, wasch dich erstmal, bevor du nicht gewaschen bist, kannst du nicht kommen. Der Vater, und das ist jetzt so ein Hauptsatz von Reinhard gewesen, der Vater sieht nicht das Schwein in ihm, sondern den Sohn. Der Vater sieht nicht das Schwein in ihm, sondern den Sohn. Das gilt auch für uns. Der Vater sieht nicht das Schwein in uns, sondern den Sohn. Heute könnte man natürlich sagen, den Sohn und die Tochter. Aber da die Töchter damals nichts wert waren und die Töchter damals die Frauen noch nicht mal vor Gericht aussagen konnten, die Frauen konnte man kaufen für einen Brautpreis und so weiter, sind die Frauen auch Söhne geworden. Gott sieht nicht den Sünder in uns, sondern den Sohn. Was für eine Wertschätzung. Das kann man ja so mit dem Kopf hören. Und es ist aber etwas, wo wir wirklich beten können, dass das in uns hineinkommt. Gott sieht den Sohn in uns. Was für eine Wertschätzung. Und dann zieht der Vater ihm das Kleid an. Kleid hat in der Bibel auch eine tiefe Bedeutung. Wir lesen von einem Kleid, das wir angezogen bekommen, noch an anderen Stellen, Offenbarung 19, Vers 8. Da geht es um das Kleid, das die Braut angezogen bekommt, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Hochzeit gefeiert wird. Reinhard hat so nett gesagt, all ihr Frauen, die ihr euch für Jesus entschieden habt, die mit ihm geht, ihr seid auch Söhne. Und all ihr Männer, die in der Gemeinde seid, ihr seid auch Bräute. Also von daher ist das, wir sind ja als Gemeinde, die als Leib Christi, die Braut Christi. Das ist, ja, da sind die Geschlechter nicht so wichtig. Es gibt auch ein weiteres Wort vom Kleid, das ist das Hochzeitsgewand, das geht ja immer um Hochzeit auch. Dieses Gleichnis in Matthäus 22, wo es um das Hochzeitsmahl geht, zu dem alle eingeladen werden und dann kommen die alle nicht, die haben alle eine Entschuldigung, die eingeladenen Gäste, und dann sagt der Hausherr, und das ist ja im Gleichnis Gott, dann geht an die Hecken und Zäune und sammelt sie alle zusammen, wo sie auch sind. Aber es konnten nur die dann auch bleiben, die ein Hochzeitsgewand hatten. Und dieses Hochzeitsgewand wurde ihnen geschenkt. Aber das mussten sie sich schenken lassen. Das Hochzeitsgewand ist die Gerechtigkeit Gottes, die Gott uns schenkt. Wir haben sie nicht verdient, sondern er schenkt sie uns. Er zieht dem Sohn das Kleid an, das Kleid der Gerechtigkeit. Und das gilt auch für uns. Des Weiteren bekommt er den Ring, und das war ein Siegelring, das Scheckbuch des Vaters, die Vollmacht und die Macht von Vater, die Prokura und die Schuhe. Schuhe hatten nicht die Sklaven an, sondern nur die Söhne. Die Sklaven gingen barfuß. Er bekommt alles zurück, was ihn zum Sohn macht und gemacht hat. Das sind wir. Das gilt uns, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir zu Gott zurückgekehrt haben, wenn wir seine Herrschaft über uns angenommen haben, wenn wir ihm folgen, seine Jünger sind. Er hat uns zu seinen Söhnen gemacht, zu Geschwistern von Jesus. Jesus ist nicht nur unser Herr, sondern auch unser Bruder. Er ist der Erstgeborene unter den Brüdern. Römer 8,29 steht das. Die er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Das ist 30. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzunehmen, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Jesus ist der Erstgeborene von vielen Brüdern. Und die Brüder, das sind wir. Wir sind Brüder Jesu. Gott kommt nicht zu uns, weil wir so tolle Menschen sind, sondern er macht uns zu tollen Menschen, nämlich zu seinen Söhnen. Er kommt nicht zu uns, weil wir so tolle Menschen sind, sondern er macht uns zu tollen Menschen, nämlich zu seinen Söhnen. Wie kann es sein? Er hat uns teuer erkauft. 1. Korinther 6,20, wer das nachlesen will, steht auch mehrfach in der Bibel. Er hat uns teuer gekauft. Er kauft. Und den Wert einer Sache bestimmt der Preis, der dafür gegeben wird. Er hat nichts unverdient versucht gelassen, um uns zu lieben. Wenn wir das verinnerlicht haben, bekommen wir ein anderes Selbstbewusstsein, nämlich das Selbstbewusstsein eines Sohnes. Und für den Sohn ist vieles selbstverständlich, wofür der Sklave betteln muss. Für einen Sohn ist vieles selbstverständlich, worum der Sklave betteln muss. Jesus ist unser Herr. Jesus sagt auch, wir sind seine Freunde. Und Freunde sind, wissen, was der Freund tut und will und kennt seine Gedanken und Gefühle. Das ist Johannes 15. Aber er ist auch unser Bruder, denn wir sind Kinder desselben Vaters im Himmel. Annette hat so ein letztes Beispiel gebracht von dem Prototyp eines Autos. Das ist ein Prototyp, das ist so das Erste, was halt hergestellt wird. Und dann gibt es, das ist Jesus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der Prototyp. Und wir sind sozusagen, das passt aber nicht so ganz, die Serienausstattung dann, aber ich habe dann gedacht, die mit vielen Extras. Weil jeder von uns ist ja originell. Mit vielen Extras. Jeder hat etwas anderes extra. Speziell. Er ist unser Bruder. Wir sind seine Brüder. Dieses Bewusstsein, was Jesus nach seiner Taufe hatte, Sohn des Vaters im Himmel zu sein und das Wohlgefallen des Vaters im Himmel zu sein und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, hat ihn in die Lage versetzt, das zu tun, was er dann getan hat auf dieser Erde. Wunder zu tun und im Namen seines Vaters zu handeln und zu wissen, was er betet, das geschieht. Bei der Auferweckung des Lazarus hat er gesagt, Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. Das ist die Gewissheit eines Sohnes. Und die möchte Gott uns schenken. Da hinein lockt uns Gott. Das sagt er uns genauso zu, dass wir seine Söhne sind. Er gibt uns genauso seinen Heiligen Geist, wie er in Jesus gegeben hat. Und er möchte und sagt uns zu, dass wir seine Werke in dieser Welt tun können und sollen. Und wir können es nur, wenn wir dieses Bewusstsein haben, seine Söhne zu sein und in dieser Kraft des Heiligen Geistes leben. Sonst werden wir uns nicht viel trauen. Sonst werden wir nicht viel glauben von dem, was er uns gesagt hat. Wir sehen das an Mose und dem Volk Israel. Mose war berufen, sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Wie hat Gott ihn darauf vorbereitet? In zweierlei Weise. Er hat ihn als Adoptivsohn der Pharaonentochter aufwachsen lassen. Das heißt, er hat ihm eine königliche Erziehung angedeihen lassen. Mose ist nicht aufgewachsen als Sklave, sondern als Pharaonensohn, als Königssohn. Er hatte dieses Bewusstsein, ich bin ein Königssohn. Nur jemand, der frei ist, kann Versklavte in die Freiheit führen. Er hätte es nicht tun können als ein Sklave. Ein Freier kann Sklaven in die Freiheit führen. Und Mose hatte durch dieses Geschehnis, dass er adoptiert wurde von der Pharaonentochter, dieses Bewusstsein, Königssohn zu sein. Er war als Königssohn dann natürlich zunächst mal etwas arrogant, wie das oft so ist, oder etwas, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, so ähnlich wie der Josef. Der Josef, der von den 12 Brüdern von Jakob, der hatte ja auch dieses Bewusstsein, ich bin der Lieblingssohn des Vaters, und wie das oft so ist, wenn wir so ein Upper-Class-Bewusstsein haben, dann, wenn das noch nicht geläutert ist, dann gehen wir ein bisschen komisch damit um. Also Mose erschlägt halt den Ägypter, als er sieht, dass er dem eigenen Volk nicht gut tut und dass er die da auspeitscht und so. Und das war natürlich nicht im Sinne Gottes. Genauso wie Josef dann diese Wahnsinnsträume hat, dass alle sich vor ihm verneigen. Und er ist so arrogant, dass er ihnen das allen sagt. Und dann werden sie natürlich neidisch und schmeißen ihn in die Zisterne. Also das muss noch geläutert werden. Aber er hat dieses Bewusstsein dieses Sohnes, was eben auch Josef hatte, dieses Bewusstsein von diesem Vater, Lieblingssohn des Vaters. Und aber das reichte noch nicht. Dann schickt ihn Gott in die Wüste 40 Jahre, den Mose und den Josef ja auch als Sklave und so weiter. Gott braucht dann ein bisschen, um seine Leute dann noch bereit zu machen. Aber er hat in diesen 40 Jahren in der Wüste in Midian eben auch gelernt, wie man in der Wüste überlebt. Und das brauchte er beides. Er brauchte dieses königliche Bewusstsein und er brauchte das, zu wissen, wie man in der Wüste überlebt. Und das war die Voraussetzung, dass er das Volk befreien konnte und durch die Wüste führen konnte. Woran scheiterte die Befreiung immer wieder? An der Mentalität der Israeliten. Sie hatten eben immer noch eine sklavische Mentalität. Woran sieht man das? Sie konnten immer wieder nicht glauben, dass Gott sie versorgt. Sie konnten immer wieder nicht glauben, dass Gott es gut meint, obwohl sie tagtäglich Wunder erlebt haben. Sie murrten immer wieder und sie trauten Gott nicht zu, dass er stärker ist als die Riesen. Und so mussten sie 40 Jahre Umweg machen. Und tatsächlich hatten sie dieses sklavische Denken so stark in ihnen, dass sie es Gott nicht zugetraut haben, dass er sie in die Freiheit führen konnte. Es ging dort auch um eine Kulturveränderung. Und tatsächlich hat die erste Generation außer Kaleb und Josua hat es nicht geschafft, diese Kulturveränderung in ihrem Herzen mitzuvollziehen, sondern die mussten dann alle sterben und die neue Generation kam rein in das Land zusammen mit Josua und Kaleb. Es ging um eine Kulturveränderung. Kulturveränderung braucht Zeit. Damit habe ich begonnen. Deshalb, es geht darum, dass wir das in uns hinein bekommen, hinein beten. Gott sagen, Herr, gib uns dieses Bewusstsein, gib uns dieses, dass wir diese Ehre, die du uns gegeben hast, dass wir sie aufnehmen, dass wir sie in uns einsaugen, dass sie in uns lebendig wird, Realität wird. Und dass wir eben dann auch Gutes von Gott erwarten und nicht das Schlechte, was wir oft erwarten, sondern Gutes. Wir sind eingeladen, als Königskinder und als Söhne Gottes zu leben, um eine versklavte Welt zu befreien und die Werke Gottes in dieser Welt zu tun. Dazu sind wir berufen.